Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen beim Podcast vom Brunnen Verlag. Mein Name ist Stefan Loss. Wir stellen Ihnen hier Bücher aus unserem Programm vor, und zwar in kurzen Interviews mit unseren Autoren oder Lektoren. Und wenn Ihnen das gefällt, was Sie hören, bei uns gibt es dann das Buch zum Podcast sozusagen. Heute geht es um ein Buch von Ludwig Burgdörfer. Wer loslässt, hat die Hände frei. Der Untertitel: Ermutigungen zum alltäglichen Abschied nehmen. Über dieses Buch spreche ich jetzt mit dem Autor Ludwig Burgdörfer, Dekan und Pfarrer im Ruhestand. Hallo, Herr Burgdörfer.
Hallo.
Herr Burgdörfer, Sie haben viele Jahre als Pfarrer, Seelsorger, Dekan im kirchlichen Dienst gearbeitet, unter anderem als Radiopfarrer beim SWR. Und vor ein paar Jahren sind Sie selber aus dem aktiven Berufsleben in den sogenannten Ruhestand gewechselt. Und jetzt schreiben Sie ein Buch, in dem es ums Loslassen geht. Da denkt man doch, das hat sicher was miteinander zu tun, mit dem eigenen Loslassen, auch als Lebensthema, oder?
Das ist absolut richtig, ja. Das hat sozusagen an dem Tag begonnen, an dem ich offiziell aus dem kirchlichen Dienst verabschiedet wurde. Da hat sozusagen das Buchprojekt, ohne dass ich es wusste, seinen Anfang genommen. Und zwar in dem Moment, wo ich nach der Verabschiedung so dastand und Menschen auf mich zutraten, wie man an ein offenes Grab tritt, um mir das Beileid auszusprechen, weil sie sich dachten, wenn der jetzt 4 Jahrzehnte nichts anderes als Pfarrer im kirchlichen Dienst war, was wird aus ihm werden, wenn er das jetzt alles nicht mehr ist? Ja. Und in dem Moment ist mir klar geworden, eben passiert gerade was, womit ich so mit dieser Wucht nicht gerechnet hatte.
Das ist ja krass, das ist ja vielleicht speziell ein Männerproblem, so ein bisschen die Frage, ich meine, ich bin auch langsam in dem Alter, was bleibt von dir, wenn der Job weg ist? War das auch so Ihre Angst vorher, bevor Sie in den Ruhestand gegangen sind?
Ja, also es hatte was damit zu tun, dass ich tendenziell so ein bisschen hypermotiviert all die Jahre unterwegs war und mit allerhand Allmachtsfantasien mich da selber manchmal auch ins Unglück gestürzt habe, aber ich selber, aber vor allem meine ganze Umgebung, hat mich und meine Rolle oder mein Amt irgendwie mit 100% identifiziert, sodass die Frage sehr berechtigt war, wenn er das alles nicht mehr macht, was ist dann noch übrig? Mhm. Und das ist in der Tat eine sehr spannende Frage, womöglich sogar vor allem für uns Männer.
Was hat Ihnen denn geholfen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man so anfängt, also wenn man weiß, in einem halben Jahr ist der Ruhestand, ist man vielleicht bei Sitzungen schon nicht mehr dabei, man plant nicht mehr so in die Zukunft und dann sitzen Sie irgendwann eines Tages da und sagen so, jetzt habe ich keine Termine, jetzt bin ich nicht mehr Dekan und Pfarrer. Was hat Ihnen denn dabei konkret selber geholfen?
Ja, im Grunde genommen kann man das gar nicht so gut vorausplanen oder sich vorstellen, weil es ja ungewohnt ist. Das ist wie bei Loriot, der auch zum ersten Mal zu Hause ist, alleine und üben muss. Also ich musste selber einfach abwarten, was ist mit mir, und habe zu meiner großen Überraschung festgestellt, dass ich mich noch habe. Also es war alles weg, aber ich war noch da. Mhm. Das war so die erste Entdeckung. Und außerdem so ein bisschen auch die Verwunderung darüber, dass die Befreiung von dem Terminkalender und von dem Rollendruck gar nicht nur positiv sich anfühlt, sondern plötzlich sich im Nachhinein als Geländer herausstellt, an dem ich ganz gut entlang gegangen bin. Hm. Also man wird schon ein bisschen schwindelig, weil man diese Nötigung zum Funktionieren plötzlich nicht mehr hat, und das andere, den Freiraum, völlig ungeprobt beginnen muss.
Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben das Buch ja gemeinsam angefangen. Ich habe das Projekt als Lektor betreut. Ich weiß noch, als wir über das Thema gesprochen haben, Loslassen, da gab es bei Ihnen so ein paar Ideen, Loslassen von, und im Laufe der Zeit hat sich da sowas entwickelt. Ich hatte den Eindruck, auch im Buchschreiben selber war das für Sie ein spannender Prozess, sich mit diesem Thema Loslassen auseinanderzusetzen. Wie war das für Sie?
Das ist tatsächlich so. Also es war im Grunde genommen atemberaubend, weil ich ja zunächst einmal ausgegangen bin von der biografischen Station Eintritt in den Ruhestand und habe das mehr oder weniger fixiert auf diese Lebensphase. Und dann hat sich aber auch im Gespräch mit Ihnen immer wieder herausgestellt, dass dieses Phänomen des Abschieds überhaupt nichts mit der sozusagen Lebensphase am Ende des Lebens nur zu tun hat, sondern dass es im Grunde genommen eine unaufhörliche Dauerbeschäftigung von Anfang an ist. Und das war für mich so die größte Überraschung bis dahin, dass ja jetzt der erste Satz des Buches heißt, mit Abschied fängt das Leben an. Das heißt, es ist der rote Faden, die Dynamik, das Vitalste, was uns voranbringt, dass wir permanent von einem Raum in den anderen gehen. Und das war für mich so die Entdeckung, dass Abschied keineswegs heißt alt und endlich sein, sondern dass Abschied heißt beginnen, aufbrechen, Neues erkennen.
Und dass mit diesem bewussten Abschied nehmen immer auch ein Loslassen verbunden ist. Wir haben auch über was gesprochen, was eine Erfahrung, die uns ein bisschen verbindet, wenn die kleinen Babys das erste Mal allein im Kindergarten tigern und man da auch Abschied nehmen muss von einer Zeit, die auch schön gewesen ist und dann loslassen muss. Was hat denn Abschied nehmen und loslassen, was hat das dann miteinander zu tun?
Ja, ich glaube, es ist so eine Dauerherausforderung, weil wir im unterwegs zu Hause sind und das Bedürfnis nach festem, stabilen, bleibendem ständig konfrontiert wird mit dem Wechsel, mit dem Wandel, mit dem Verändern, mit dem Wachsen und Werden. Und da nehmen uns die Kinder also in eine Grundausbildung, die hat's in sich. Weil die sind in einer Geschwindigkeit unterwegs, da hat man sie eben noch auf dem Wickeltisch, sagen sie morgen schon, ich ziehe jetzt aus. Und in dieser Dynamik ist das einander haben, ohne sich festzuhalten, so eine ständige Herausforderung.
Das heißt, es ist ja auch so eine Entscheidung, gerade jetzt im Blick auf Kinder. Ich bin ja selber Papa, meine Kinder sind alle über 30, aber trotzdem repariere ich noch ein Fahrrad, wenn es sein muss. Also ja, so was loszulassen, was vielleicht auch schön ist, damit was Neues passieren kann, oder?
Genau. Also im Grunde genommen ist es so, es wäre verhängnisvoll, wenn auch wir selber nie hätten aus dem Kinderzimmer ausziehen dürfen. Aber gerade wenn wir dann draußen sind, stellt sich heraus, dass die Beziehung und die Verbindung dadurch nicht endet, sondern intensiviert und verändert sich abbildet. Und so erlebe ich das auch. Meine Kinder sind auch, mutieren beim Betreten des Elternhauses auch schlagartig wieder in den Kuschelfaktor manchmal, sehen aber von Weitem wie ganz erwachsene Leute aus.
Ich kenne das. Unsere jüngste Tochter, wenn die nach Hause kommt, explodiert der Koffer. Das ist immer irgendwie so ein bisschen seltsam. Ja. Aber nochmal zurück zu diesem Lebensthema Loslassen. Gibt es denn bei Ihnen im Leben eine Situation, wo Sie wirklich zu kämpfen hatten mit Loslassen? Also jetzt nicht nur der Abschied vom Beruf, sondern ein bestimmtes Thema, was Sie da wirklich sehr auch bewegt hat?
Ja, ich bin auch im Laufe dieses Buchprojekts wirklich auch vielen wieder auf die Spur gekommen und habe dann schließlich so das Urdatum meiner Abschiedskarriere wiederentdeckt. Und die war in der Tat schon mit 10 Jahren. Ich bin mit 10 Jahren aus dem Elternhaus ins Internat gekommen, heimwehkrank und habe so gemerkt, dass ich im Grunde genommen seitdem chronisch sehnsüchtig bin nach Geborgenheit und Obdach. die vielen Veränderungen in meinem Leben haben von diesem Muster des Getrenntseins von dem Obdach des Elternhauses in allen Variationen sich wiederholt. Ich glaube, also es gibt Leute, die haben Sorgenfalten und Lachfalten. Ich habe, glaube ich, Abschiedsfalten im Gesicht.
Ja, das ist schon hart mit 10 Jahren. Also das ist natürlich schon sehr jung dann auch, ne?
Ja, ja.
Von zu Hause Abschied zu nehmen. Ich möchte mal, also es gibt insgesamt nachher 63 Impulse zum Abschied nehmen. Das heißt, das Buch schlägt einen ganz, ganz weiten Bogen. Ist sehr spannend zu lesen, diese kurzen Impulse. Ich möchte exemplarisch mal 2, 3 Sachen rauspicken, so als Beispiele. Abschied von der Bitterkeit, das ist ja auch ein Thema, was wahrscheinlich viele kennen. Wie geht das? Jetzt eine praktische Frage an Sie. Oder was hilft dabei?
Ja, also erstmal möchte ich dazu sagen, das Praktizieren von Bitterkeit ist eine der größten Energiefresser, die ich kenne. Das ist richtig Arbeit, wenn man also permanent sich ahlt und suhlt in der Wiederholung begründeter Empörung und Verletzung. Und ich persönlich habe die Kraft der Versöhnung als eine unheimlich heilsame Erfahrung schätzen gelernt und die Befreiung von der Bitterkeit aufgrund der langsam eingeübten zärtlichen Versöhnungsbereitschaft ist mir da als großes Geschenk in den Schoß gefallen, sozusagen.
Das ist ja, glaube ich, auch für einen Pfarrer und Seelsorger immer wieder ein Thema, wenn man mit Menschen zu tun hat, die in schwierigen Lebenssituationen sind. Da geht es ja, glaube ich, dann auch oft um Bitterkeit, um Trauer, um irgendwas, vielleicht auch berechtigte Sachen auch loszulassen oder so.
Ja, wir sind ja dann vor allen Dingen mit einer großen Lust dabei, auch Schuldfragen ständig abzuarbeiten, beziehungsweise die Schuldzuweisungen auf andere zu wiederholen. Und das ist also ein völlig ruinöses Unterfangen, weil da kommt man aus dem Teufelskreis, der sehr anstrengend ist, der Unversöhnlichkeit gar nicht mehr richtig raus. Und sich zu verabschieden von der Wiederholung des Vorwurfs hin zu der Unterstellung, dass alle ihren Anteil an dem haben, was wir uns schuldig geblieben sind, ist ein lohnender Weg.
Jetzt mal konkrete Frage, wie macht man das? Also jetzt aus meiner eigenen Biografie, ich habe schon noch Menschen auf meinem Lebensweg. Wenn ich denen begegne, gehe ich dem gerne aus dem Weg. Und so innerlich, da ist viel an Verletzungen passiert, aber eigentlich will ich gar nicht vergeben. Ja. Ich will gar nicht auf den zugeben und sagen, hey, wir sind ja alle Christen und wird alles gut. Schwerer Fall, was würden Sie mir da raten?
Ja, also das ist mir genauso gegangen und ich habe dann einfach mich entschieden für eine schamlose Ehrlichkeit, indem ich den Aufbruch zu diesem Versöhnungsprozess damit begonnen habe, dass ich offen ausgesprochen habe, dass ich es eigentlich gar nicht will und dass es mir schwerfällt, aber dass ich es trotzdem in Angriff nehmen möchte und die verblüffende Erfahrung gemacht, dass die Schurken und chronischen Feindseligkeiten, die man so aufgebaut hat, überhaupt nichts entgegenzusetzen haben gegenüber einer Umzingelung von Liebenswürdigkeit. Also nicht, dass man alles unter den Teppich kehrt, sondern dass man sich verabschiedet von der Festlegung, du bist böse, ich bin gut und du hast mich verletzt und ich bin auf ewig gekränkt. Also das Verlassen von festgelegten Schablonen hin zu dem Aufbruch, der sagt, hey, wir können vielleicht auch anders. Lass es uns zumindest mal anschauen.
Das heißt, Sie haben das offen gesagt. Also kann man sich das so vorstellen, Sie sagen dann im Gebet zu Gott, ich kann und will diesen Menschen nicht vergeben? Einfach so?
Ja. Also ich habe mich da hineingebetet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sozusagen im Proberaum der Stille mir diese Leute immer wieder hergeholt, angeguckt und gesagt, ich kann die nicht ausstehen. Aber was mache ich jetzt mit denen? Ich will nicht auf Lebenszeit meine Kraft verschwenden mit dem Aufrechterhalten des Feindsbildes. Und da steckt eine heilsame Dynamik drin. Also es fängt mit der inneren Bereitschaft an. Da muss ich denken an dieses Jesuswort, der ja ganz brutal sagt, also die innere Bereitschaft zu einer Tat ist eigentlich schon der Vollzug der Tat. Mhm. Wenn du an einen denkst und möchtest ihn am liebsten killen, dann hast du ihn ja eigentlich innerlich schon gekillt.
Ja, die Bergpredigt ist ja voll von solchen
Anspielungen. Genau, und das Schöne ist, dass das Umgekehrte auch gilt. Also wenn du in dir drin so einmal potenziell darüber nachdenkst, ob der Schurke doch eine Überlebenschance hat, dann fängt er schon an, ein lieberes Gesicht zu kriegen.
Dann bröckelt das Feindbild schon so ein bisschen.
Also da ist, glaube ich, im Moment gerade nicht besonders attraktiver das Potenzial an pazifistischer Grundhaltung sinnvoll, aber das will im Moment eigentlich niemand so gerne hören.
Nochmal kurz auf ein anderes Thema. Eines der Themen in dem Buch ist auch Abschied vom harmlosen Gott. Das klingt erstmal ein bisschen seltsam. Was meinen Sie damit?
Ja, also wir haben ja im Moment so eine dramatische Phase, in der die Menschen, ohne es richtig zu beschließen, Gott vergessen. Und das hat meines Erachtens viel damit zu tun, dass wir als die Leute, die Gott unter die Leute bringen wollen und in Erinnerung rufen wollen, um es attraktiver zu machen, in den letzten Jahrzehnten ihn in einer betörenden Harmlosigkeit angeboten haben. Natürlich ist es eine schlimme Zeit gewesen, in der man mit dem zornigen und richtenden Gott die Leute klein gemacht hat. Aber der gänzliche Verzicht auf Ehrfurcht und Anbetung und Respekt hat eigentlich dazu geführt, dass Gottes Nähe eigentlich egal ist. So tendenziell, der tut nichts, Gott wird angeboten. Mhm. Und der ist so gar nicht attraktiv, der hat so gar nichts. Der ist noch nicht einmal beeindruckend, der ist egal. Und das habe ich damit gemeint. Ich glaube, dass wir die Harmlosigkeit Gottes tendenziell zur Gottlosigkeit gemacht haben, weil er alles andere als harmlos ist. Die Bibel hat da ganz klare, starke Bilder von einem, der als Liebhaber der Menschen ganz schön viel Power hat. Und das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Mhm. Jetzt eine Frage, Sie haben das vorhin angesprochen, es geht nicht nur um das Loslassen am Ende des Lebens, aber es geht auch darum, und Sie als Seelsorger haben ja da viel Erfahrung, aktuell sind Sie auch noch unterwegs, also Sie begleiten auch noch sterbende Menschen. Das ist ja dann ganz hart, diese Frage nach dem Loslassen des eigenen Lebens. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, was hilft, loszulassen, also in dem Moment, wo es aufs Sterben zugeht, was hilft dabei?
Das stimmt. Es ist eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten das Arbeitsfeld, in dem ich am dichtesten dieses Abschiedlichsein erlebe. Und zwar in der beängstigenden Form, aber auch in der beglückenden. Es gibt also keinen Moment, in dem ich so viel Liebevolles, Zärtliches beieinander erlebe wie an Sterbebetten und in Abschiedssituationen. Und gleichzeitig ist da immer die Frage, was kommt jetzt? Kommt noch was? Mhm. Und da ist, glaube ich, der Ernstfall, der absolut ultimative Ernstfall des Loslassens gefragt, wo ich für mich persönlich so den Entschluss gefasst habe, arbeitsteilig vorzugehen. Das heißt, ich kümmere mich um das, was ich tun kann, und den Rest überlasse ich meinem Gott. Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Das heißt, ich regle, bespreche und thematisiere Dinge, die im Rahmen unserer Möglichkeiten verfügbar sind, und den weitaus größeren Teil der Unverfügbarkeit, was aus uns wird, den vertraue ich dem Gott an, der uns das Leben gibt. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, also Abschied nehmen wird in dem Moment leichter, wo man auf Wiedersehen sagt. In jedem Abschiedsweg, gerade eben habe ich das wieder erlebt, beim Begleiten eines Sterbenden, ist die Frage, gibt es ein Wiedersehen, immer wieder Thema. Und es ist ein unglaubliches Erlebnis jetzt wieder für mich gewesen, wie Menschen sich an der Grenze des Lebens in die Hand versprechen, wir sehen uns wieder. Gott weiß, wie das geht, aber wir hoffen darauf. Und das hat eine ganz große Trostqualität.
Ja. Jetzt eine Frage auch im Blick auf dieses letzte Abschied nehmen. Kann man das Leben begreifen als ein immer wiederkehrendes Abschied nehmen oder Herausforderung, Abschied zu nehmen? Und kann man das, jetzt eine blöde Frage, trainieren? Also hilft es, wenn man im Lauf des Lebens schon immer wieder lernt, gut Abschied zu nehmen, dass man dann da irgendwie so eine andere Leichtigkeit im Leben und vielleicht auch im Sterben entwickelt?
Also da hat Gott sich ja einen ganz genialen Plan ausgedacht, indem er uns jeden Tag einen Abend schenkt. Also wir sind ja ununterbrochen im Sportstudio des Abschiednehmens unterwegs, und es wird voraussichtlich auch heute Abend wieder dämmern und dunkel werden, und dann werden wir wieder üben, nämlich zu sagen, gut war's, schlecht war's, so war's, es war so, wie es war, ich gebe es ab, verabschiede mich und übe das Loslassen im Kleinen. Und so könnten wir sozusagen in diesem Rhythmus von Tag und Nacht permanent immer mehr zu Fachleuten fürs Abschiednehmen werden.
Die Muckibude des Abschiednehmens jeden Abend zu nutzen.
Wunderbar, genau.
Wunderbar. Herr Burgdörfer, Sie haben tatsächlich jetzt gestern Abend zum ersten Mal Ihr Buch von einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt, also mit einer Lesung. Und Sie haben mir gerade vor unserem Interview so ein bisschen erzählt, was für Reaktionen da kamen. Wie war das für Sie, erstmal mit Ihrem Baby an die Öffentlichkeit zu gehen? Und was kam da so an Reaktionen?
Ja, man ist ja, wenn man so ein paar Monate schwanger war und ein Baby auf die Welt gebracht hat, ziemlich scheu und schämt sich fast ein bisschen und ist sich sehr unsicher, ob das, was man selber da so lieb gewonnen hat, tageslichttauglich ist. Und ich habe so als Pfarrer die Erfahrung gemacht, dass es also ein unglaublicher Kraftaufwand ist, wenn man Menschen erstmal für ein Thema gewinnen muss. Also, dass man erst einmal drum betteln muss, dass die sagen, gut, dann reden wir halt jetzt drüber. Und das war jetzt bei dem Thema Loslassen und Abschied gestern Abend überhaupt nicht der Fall. Das heißt, ich habe ganz stark profitiert davon, dass vom ersten Moment an so eine Art Agreement im Raum stand, das hieß, jawohl, das gibt es, das kenne ich und da kenne ich mich sehr gut aus und ich könnte darüber auch ein Buch schreiben. Und auf dieser Grundlage war eine unglaublich positive, aufgeweckte, aufmerksame Atmosphäre da, habe ich selten erlebt.
Das heißt, man muss nicht ein Thema aufdrücken, sondern man fängt ein Thema an und merkt, oh, das ist für jeden Einzelnen, der da ist, genauso ein Thema.
Ganz genau. Also die Einschaltquote ist wesentlich größer, wie wenn man erst um die Plausibilität kämpfen muss, bis jemand sagt, ja, das gibt es schon, nicht so oft, aber vielleicht öfter als man denkt, lass uns halt mal drüber reden. Und das war gestern Abend sozusagen nicht nötig. Wir mussten nicht lange vorglühen, um in eine ganz dichte, warme Atmosphäre zu kommen, weil die Abschiedskompetenz der Leute, die haben die alle mitgebracht. Das war vielleicht sogar ein Motiv, überhaupt zu kommen. Es war sozusagen ein Fanclub der Abschiednehmenden zusammengekommen, die gesagt haben, oh, lasst uns mal austauschen, was jeder von uns schon längst weiß. Und deswegen habe ich im Grunde genommen immer nur Stichworte geliefert und dann hätte ich eigentlich so eine Plauder Einheit dazwischen machen können. Das hat auch zur Folge gehabt, dass die Pause unendlich lange gedauert hat, weil die Leute im Grunde genommen ohne Ende abschiedlich sind.
Ja. Ach, da wäre ich schön dabei, wäre ich gern dabei gewesen. Herr Burgdörfer, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin gespannt auf Ihr nächstes Projekt, auf unser nächstes Projekt, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Danke
Ich
Ihnen.
bedanke mich auch sehr herzlich, Herr Los.
Das Buch, über das wir heute gesprochen haben, trägt den Titel Wer loslässt, hat die Hände frei und es bietet 63 Ermutigungen zum täglichen Abschiednehmen. Kein trauriges, schweres Buch, ein Buch mit viel Lebensweisheit und einer guten Prise Humor. Geschrieben hat es Ludwig Burgdörfer. Das Buch hat 176 Seiten, kostet 16 Euro. Zu bekommen im Buchladen oder direkt online bei uns brunnen-verlag.de. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.